Ich darf euch die auch in diesem Jahr wieder die Geschichte nahebringen, die uns jedes Jahr an diesem Feiertag neu beschäftigt, neu einholt. Und das ist auch gut so, weil es eine wichtige Geschichte ist, die es wert ist, jedes Jahr neu gehört zu werden, sich jedes Jahr neu daran zu erinnern. Die Geschichte, die der Jürgen ja gerade schon vorgelesen hat, von Karfreitag, wie Jesus Christus gestorben ist. Und ein Teil der Herausforderung ist es natürlich, es jedes Jahr ein bisschen neu zu betrachten. Und ich habe mich heute dieses Jahr entschieden, es durch die Augen von einem Mann zu betrachten, der auch anwesend war damals. Zwar eine untergeordnete Rolle spielte, aber anwesend war. Und zwar ein Mann namens Nikodemus. Ja, Nikodemus. Ja, aus zwei Gründen macht es Sinn, diesen Mann zu nehmen. Erstens, weil Jesus selbst ihm schon ein paar Jahre vor der Kreuzigung, 2,5 Jahre, erklärt hat, was es damit auf sich hat, dass er am Kreuz sterben damals noch würde. Und weil er dann auch da war und das auch etwas mit ihm gemacht hat, was wir sehen werden. Und die ganze Predigt wird im Groben zweigeteilt sein. Ja, das eine ist der Hauptteil darauf, wie Jesus Nikodemus erklärt, was es mit der Kreuzigung letztlich auf sich hat. Und der zweite Teil, wie Nikodemus dann darauf reagiert hat in den folgenden Jahren. Das möchte ich heute mit euch anschauen. Und das erste Mal treffen wir diesen Mann im Johannesevangelium Kapitel 3. Johannesevangelium Kapitel 3. Und ja, wer das gern aufschlagen möchte, kann das gern tun. Und ich würde gleich damit beginnen, die ersten zwei Verse von diesem Kapitel vorzulesen. Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Hier treffen wir eben diesen Nikodemus, und zwar wie er Jesus trifft. Er kommt zu ihm, um mit ihm zu reden. Und die Unterhaltung von den beiden wird den größten Teil dieses Kapitels füllen. Es ist eine sehr tiefgreifende Unterhaltung. Ich habe ein Buch nur über dieses Kapitel, das hat 400 Seiten. Und das zeigt schon, man kann das nur in groben Zügen drüber gehen. Aber doch möchte ich das gern tun. Zuerst aber die Frage stellen, wer ist eigentlich dieser Nikodemus? Und wir lesen hier zwei Dinge über ihn. Zum einen, dass er ein Pharisäer war und ein Oberster der Juden. Pharisäer, das ist heute natürlich allgemein noch ein Begriff, allerdings sehr negativ besetzt. Ja, Pharisäer, das waren die Feinde von Jesus, das ist gleichzusetzen mit Heuchler. Und klar, das Neue Testament vermittelt uns genau dieses Bild. Ich möchte aber daran erinnern, dass die Pharisäer durchaus Leute waren, die es mit dem Glauben sehr ernst gemeint haben. Ja? Die es auch mit der Bibel sehr ernst gemeint haben, mit dem Alten Testament, das sie bis dahin hatten. Und so erfahren wir daraus schon, dass in Nikodemus kein Atheist kommt, auch kein Agnostiker, sondern einer, dem der Glaube wichtig war, der es sehr ernst genommen hat in seinem Leben mit Gott, für den Gott eine Realität war und der es, zumindest soweit, wie er sich das vorgestellt hat, durchaus versucht hat, ein Leben zu führen, das diesem Gott gefällt. Hier habe ich einfach mal ein Bild rein, wie das so ein bisschen dargestellt wird. Der Mann mit dem blauen Umhang hier soll Jesus sein und der Mann mit dem weißen Bart soll Nikodemus sein. Ja? Es muss wahrscheinlich ein schon älterer Mann gewesen sein, denn wir lesen, es war ein Oberster der Juden. Und das ist gleichbedeutend mit, dass er Teil vom sogenannten Hohen Rat war. Hat man auch schon mal gehört, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt hat. Das jüdische Volk war damals fremdbeherrscht von den Römern, aber sie hatten schon auch eine eigene Regierung, die zwar nicht alles selbst bestimmen durften, aber doch manches. Und diese Regierung war eben dieser Hohe Rat. Ja, man könnte sagen, es war eine Art Parlament aus 71 Mitgliedern. Und um da teilzuwerden, ja, das heißt zum einen, dafür muss er schon eine gewisse Reife, ein gewisses Alter erreicht haben. Aber das zeigt auch, dass es ein Mann mit großem Ansehen war. Er war einer der Teil der Regierung über das damalige jüdische Volk. Und aber eben auch, er war Teil von der Gruppe, sowohl die Pharisäer als auch der Hohe Rat, die ärgsten Feinde von Jesus werden sollten. So viel erfahren wir über diesen Mann. Ja, aber obwohl er Teil dieser Gruppe war, kommt er eben zu Jesus. Und wir erfahren auch, was er über Jesus denkt. Er sagt, erstmal nennt er ihn Rabbi. Das ist schon mal eine ehrenvolle Anrede. Und vor allem von einem Mann, der es gewöhnt ist, selbst Rabbi genannt zu werden, ist es noch mal mehr wert. Er nennt ihn Rabbi und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Also niemand konnte bestreiten, dass Jesus Wunder getan hat. Auch bis heute ist das nachzulesen, dass auch die Gegner von damals das offen anerkannt haben. Also eigentlich hat man damit auch heute allen Grund zu glauben, dass Jesus damals Wunder getan hat. Übernatürliche Wunder, Heilungswunder. Er erkennt das an und sagt deshalb, schlussfolgert, okay, das muss definitiv ein Mann sein, der mit Gott im Bund steht. Ja, sonst geht das nicht. Wunder kann man normalerweise nicht tun, sonst wären es keine Wunder. Jesus konnte Wunder tun. Das ist, wer Nikodemus war und was er über Jesus dachte. Und man kann jetzt nur mutmaßen, worüber er jetzt eigentlich mit Jesus reden wollte. Warum er jetzt nachts zu ihm gekommen ist. Möglicherweise hat er gemerkt, okay, hier entstehen Konflikte und das ist ein Mann, der von Gott gekommen ist und wir wollen noch Gott dienen. Das werden wir doch irgendwie hinkriegen, hier auf eine Linie zu kommen. Vielleicht wollte er eine gewisse diplomatische Vermittlung starten zwischen Jesus und dem Hohen Rat und den Pharisäern. Aber wir können nur mutmaßen, weil Jesus ihn gleich unterbricht. Denn Jesus wollte über was anderes mit ihm reden. Das lesen wir in Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er wechselt eigentlich völlig das Thema jetzt. Er hat nicht vor, über Politik oder sonst etwas zu reden, auch nicht Debatten zu führen. Er will mit ihm über die Frage reden, wie kommt man in den Himmel und wie nicht? Oder genauer gesagt, wie kommst du in den Himmel und wie nicht? Das war Jesus wichtig. Das war Jesus wichtig, mit Nikodemus zu reden. Das ist Jesus heute wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst. Und deshalb ist auch mir das wichtig, heute zu dir darüber zu reden. Denn darum geht es auch letztlich in letzter Konsequenz an Karfreitag. Darum, wie du einmal in den Himmel kommst oder eben wie nicht. Denn was er hier mit Reich Gottes beschreibt, das meinte in der damaligen Vorstellung das, was wir uns heute im Groben unter dem Himmel vorstellen. Das, was eben zu erwarten ist, was zukünftig kommt, dass die ewige Existenz in der Gegenwart Gottes. Das Leben vor Gott. Und Jesus ist es wichtig, mit ihm darüber zu reden, weil er schon klarstellt, man kommt da nicht automatisch rein. Es braucht dafür etwas, um in den Himmel zu kommen. Wie kommt man also in den Himmel? Die Frage scheint manchmal weit entfernt, aber es kommt auch für jeden hier der Tag, an dem nur noch diese Frage gelten wird. Wir können durch dieses Leben spazieren und uns mit Häuser bauen und arbeiten gehen und Feste feiern beschäftigen, aber irgendwann kommt der Tag, da ist das alles vorbei. Und dann wird diese Frage zählen: Wie kommt man in den Himmel? Und wie nicht? Für Jesus und Nikodemus war das definitiv eine klare Tatsache, dass dieser Tag kommt. Und ich hoffe, es ist auch für jeden hier eine klare Tatsache, dass nach diesem Leben die Existenz nicht abreißt, sondern ewig weitergeht. Entweder im Himmel oder im Gegenstück dazu, was wir als Hölle bezeichnen. Das war Jesus klar, das war Nikodemus klar und das muss jedem klar sein, der die Bibel ernst nimmt. Und Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt also eine Bedingung, um dorthin zu kommen, das Reich Gottes, den Himmel. Und diese Bedingung ist eben nicht, zur Kirche zu gehen oder anständig zu sein, an irgendwas zu glauben, sondern es ist, von Neuem geboren zu werden. Nun, diese Erklärung des Herrn, die hatte Nikodemus erstmal mehr Verwirrung als Klarheit gestiftet. Vielleicht geht es hier auch manch einem so. Was soll das jetzt heißen, von Neuem geboren zu werden? Auch Nikodemus antwortet darauf in Vers 4. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Ich denke nicht, dass er so wenig gecheckt hat, sondern dass er jetzt einfach hier auch ein bisschen eine überspitzte Rückfrage stellt. Ja, ihm wird wahrscheinlich auch klar gewesen sein, das muss jetzt irgendetwas Übertragendes sein. Denn was er beschreibt, nochmal, eben natürlich neu geboren werden, das geht nicht. Ja, das zeigt auch schon, dass für ihn und auch für Jesus die Vorstellung eines buddhistischen Wiedergeborenwerdens weit entfernt war. Ja, also an sowas hätte niemand gedacht. Auch Jesus nicht. Also wieder und wieder und wieder und wieder geboren zu werden, bis man endlich zur Vollkommenheit gelangt ist. Das ist definitiv nicht die Vorstellung, die uns Jesus vermittelt. Und doch spricht er hier von einer Art neuen Geburt. Was meint er damit? Ja, das ist natürlich ein komplexeres Konzept, was er damit anspricht. Aber was können wir klar daraus ableiten? Erstmal, es muss etwas mit dir passieren, um in den Himmel zu kommen. Du kommst nicht natürlicherweise dorthin, es muss erstmal noch etwas passieren. Und was mit dir passieren muss, ist eben keine leichte Änderung, sondern du musst komplett neu werden. So wie du bist, bist du nicht tauglich für den Himmel. Du musst komplett anders werden. Es reicht nicht, dich ein wenig zu verbessern, du musst neu anders werden. Und das liegt daran, dass die Bibel uns eben sagt, dass wir Menschen von Natur aus nicht tauglich für den Himmel sind. Wir sind durchzogen von Stolz, von Eigenliebe, um nur zwei Dinge zu nennen. Jesus sagt an anderer Stelle in Markus Kapitel 7, in Vers 21, denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und weil das der Fall ist, und weil das bei jedem der Fall ist, und prüfe dich selbst, ob du wirklich jetzt die Ausnahme bist, passen wir nicht in den Himmel. Viele dieser Dinge sind mittlerweile so üblich, so gängig, so normal, dass uns vielleicht gar nicht mehr auffällt, dass das schlecht ist. Ich lese immer wieder, wenn ich von zu Hause zur Arbeit fahre, fahre ich an der Berufsschule vorbei und dort ist nebendran, ich meine, das Ausbildungszentrum. Und dort steht ein Satz, oder dort steht auf einer Werbetafel, was wir werden wollen, wenn wir groß sind, stolz auf uns. Stolz, das ist eigentlich ein Wert mittlerweile, oder? Aber die Bibel bezeichnet uns das als etwas Negatives. Denn Stolz führt eben immer zur Selbstüberschätzung. Ich denke, ich bin in mir, ich bin was. Ja, ich bin was, ich bin ein Geschöpf Gottes, ich habe damit eine innere Würde. Aber Stolz bringt uns eben dazu, uns besser zu fühlen als andere. Ja, zu lästern, auf anderen herumzutrampeln oder eingeschnappt zu sein, wenn ich angegriffen werde. Und so etwas will Gott nicht im Himmel. Und deshalb hat so jemand keinen Platz im Himmel. Das Problem ist, es steckt in uns allen drin. Oder wer ist da, der, wenn ihm auf die Füße getreten wird, eben nicht stolz reagiert, pampig reagiert, zumindest innerlich, auch wenn man vielleicht Angst hat, das nach außen zu zeigen. Eine andere Sache, die uns die Bibel als Sünde beschreibt, ist auch und eigentlich uns schon so normal, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, dass das schlecht sein soll. In Judas 1, Vers 16 heißt es, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Nun, überhaupt unzufrieden und mit seinem Geschick zu hadern, ja, warum wird das hier genannt? Nun, weil es bedeutet, sich bei Gott zu beschweren. Und nach seinen Lüsten wandeln und aus Eigennutz handeln. Eigennutz, soll das schlimm sein? Ja, das ist schlimm. Denn wir sind nicht dafür gemacht, um eigennützig zu handeln, sondern Gott und unsere Nächsten zu lieben. Eigennutz sagt, es muss gehen, wie ich es will. Liebe sagt, komm, wir machen es lieber gerne so, wie du willst. Und das sind nur zwei Neigungen, die in uns allen drinstecken und die uns vom Himmel ausschließen, denn das ist nicht, wie Gott sich den Himmel vorstellt. Und all diese Dinge sind so tief in uns verwurzelt, dass wir ganz neu werden müssen. Wenn wir also übertragend gesprochen, ja, wenn wir das ewige Gericht mit dem TÜV vergleichen und davor nochmal in die Werkstatt fahren, um zu schauen, was wir noch alles richten müssten, dann würde der Herr nicht sagen, okay, man muss ja, die Bremsscheiben nochmal erneuern, sondern dann sehen wir, gleich kommt's, eher so aus. Muss komplett erneuert werden. Totalschaden. Nichts nicht mehr tauglich. Wir müssen neu werden. Wir brauchen neues Leben, um in den Himmel kommen zu können. Wir müssen von Neuem geboren werden. Okay. Wahrscheinlich soweit verstanden, hoffe ich zumindest. Aber nun stellt sich natürlich die Frage, Vers 9, auch Nikodemus, wie kann das geschehen? Wie soll das jetzt passieren? Okay, schön hochphilosophisch dahergeredet, was heißt das jetzt für mich? Was muss ich tun? Was muss passieren? Und was genau passieren muss, dass ich und du tauglich für den Himmel werden, das bringt Jesus sehr gut in diesem Kapitel auf den Punkt, in dem wahrscheinlich bekanntesten Vers aus der Bibel. Nämlich in Johannes 3, dem Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Erste, was wir hier sehen, ist, ja, um geboren zu werden, das hast nicht, also geboren werden, das hast nicht du gemacht. Das hat jemand anderes für dich gemacht. Oder? Und genauso ist es, wenn du von Neuem geboren werden musst, dann muss jemand anderes etwas erstmal tun. Und so wie Gott dir dein erstes Leben geschenkt hat und anders betrachtet deine Eltern, so muss auch Gott erstmal etwas tun, damit du neues Leben bekommst. Und das ist, was an Karfreitag passiert ist. Das erklärt Jesus ihm hier. Gott gab etwas. Gott hat diese Welt, die nicht in seinen Himmel passt, die auch nicht so ist, wie er seinen Himmel haben möchte, so geliebt, dass er etwas gab. Und zwar seinen Sohn. Er gab seinen Sohn. Und zwar gab er ihn zuerst in dem Sinne, dass er auf die Erde kam, und dann in dem Sinne, dass er ihn dahin gab, dass er sich geopfert hat. Wir alle haben von Gott ein Leben bekommen, aber wir haben es durch die Sünde verschotzt, verspielt, verloren. Wir haben Gottes Gericht und Strafe verdient. Und die Bibel sagt uns, das wird auch jeden nach diesem Tod treffen. Gott gibt jedem zwar diese Gnadenfrist dieses Lebens, aber danach kommt die Abrechnung. Und wer sich als einer herausstellt, der nicht tauglich ist, vor Gott zu leben, der wird bestraft werden für seine Sünden, auf ewig. Aber es gab eben einen, der hatte es nicht verdient zu sterben. Der hätte es verdient gehabt, direkt ewig weiterzuleben in Gottes Reich. Und eben der hat sein Leben hingegeben, Jesus Christus. Er hat sein Leben gegeben, um es dir zu geben. Er hat die Strafe auf sich genommen, die du und ich verdient haben. Und damit schafft Jesus an Karfreitag die Grundlage, dass ich und du ein neues Leben bekommen können. Die Grundlage. Denn, ja, was, warum? Warum das Ganze? Wie gesagt, du und ich, wir haben Strafe verdient. Und diese Strafe, die muss bezahlt werden. Und als Jesus am Kreuz einen unverdienten Tod starb, hat er diese Schuld bezahlt. Hat er bezahlt, was er nicht schuldig war, damit du von Gott angenommen werden kannst, als wärst du nicht schuldig. Er ließ sich von ihm und von Menschen so behandeln, wie du es verdient hast, damit du von ihm so angenommen und behandelt werden kannst, wie er es verdient hätte. Das ist das sogenannte Evangelium. Das ist die Antwort, wie du in den Himmel kommen kannst. Denn wer daran glaubt, dem vergibt Gott seine Schuld und, das lesen wir an anderer Stelle, dem gibt Gott seinen Heiligen Geist und schafft in ihm ein neues Herz. Das beginnt hier auf Erden erstmal nur, ja, erstmal mit einem kleinen Spross, der beginnt, Gottes Willen tun zu wollen und doch immer wieder merken wird in diesem Leben, wie sehr das Alte noch an ihm haftet. Aber wer durch Jesus Vergebung hat, der bekommt dadurch neues Leben, eine Verbindung mit Gott. Und wenn er stirbt und zu Gott in die Ewigkeit eingeht, wird alles Alte weggenommen und nur das Neue, das Gott geschaffen hat, wird übrig bleiben. Und er wird dort sein, in Ewigkeit und in Freude eben Gott lieben und seinen Nächsten. Und so wird dann auch der Himmel aussehen. Lauter Menschen, die so sind und ihren Gott und einander lieben. Und wie du und ich das ergreifen können, das lesen wir auch in diesem Vers. Es bekommt der, der an ihn glaubt. Weil du und ich kaputt sind, können wir nicht mehr tun. Er hat alles gemacht und hat nun gesagt, so, und jetzt glaub daran, dann bekommst du es. Glaub einfach daran, dass ich für dich gestorben bin, dass ich für dich alles gut gemacht habe, dass du alles verbockt hast und ich alles bezahlt habe. Glaub daran, dass Gott dir deshalb alles vergibt. Glaub daran, weil ich es gesagt habe. Glaub daran und der Himmel gehört dir. Glaubst du daran? Glaubst du daran? Das ist die Frage, die eben auch jedes Jahr, nicht nur an diesem Tag, aber auch speziell an diesem Feiertag im Raum stehen sollte. Glaubst du daran? Wenn ja, dann hast du dieses ewige Leben, dieses neue Leben. Wenn nein, dann nicht. Dann nicht. So steht nun eben jeder vor dieser Frage. Will ich das? Will ich das annehmen? So einfach. Glaube und der Himmel gehört dir. Auch Nikodemus stand vor dieser Frage. Aber wir lesen hier von keiner Antwort. Das Gespräch reißt ab oder verläuft sich im Nichts. Es reißt ab. Nikodemus kommt nach Johannes 3, Vers 16, nicht mehr zu Wort. Er verschwindet für einige Zeit von der Bildfläche. Daraus können wir schließen, dass er nicht gesagt hat, ja, Jesus, daran glaube ich und von nun an folge ich dir nach. Denn das muss der natürlich tun, der auch sagt, ich glaube daran. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du der Herr bist. Dann fordert das etwas von mir. Wenn jemand für mich gestorben ist, dann fordert das von mir, für ihn zu leben. Nicht, weil ich es mir dadurch verdiene, aber wenn wirklich jemand sterben musste wegen mir, dann bin ich dem etwas schuldig. Und dann kann ich nicht einfach weitermachen wie bisher. Dann kann ich nicht einfach weiter so leben wie davor, was mich in die Hölle gebracht hat, hätte. Dann muss ich etwas ändern. Und ja, dieser Anspruch stellte Nikodemus vor ein Problem. Und sein Problem waren mit ziemlicher Sicherheit die anderen Leute. Wie gesagt, Nikodemus war umgeben von Leuten, die Jesus nicht mochten. Und er war in hoher Stellung. Er war es gewohnt, geehrt zu werden, angesehen zu sein, das Sagen zu haben. Aber wenn er jetzt gesagt hätte, ich glaube jetzt an Jesus, dann hätte er all das schneller verloren, als er gucken könnte. Und so verschwindet er erstmal von der Bildfläche. Aber er verschwindet nicht ganz. Es hörte nicht auf, in ihm zu arbeiten. Die Jahre vergingen. 2 Jahre gingen ins Land. Jesus wird immer bekannter, aber bekommt auch immer mehr Ablehnung von den Kollegen von Nikodemus. Und dann kommt es an einem Tag in Jerusalem dazu, Jesus predigt dort öffentlich, dass die Situation beinahe eskaliert. Die anderen des Hohen Rates wollen Jesus festnehmen lassen, sie schaffen es nicht, sie schnauben vor Wut. Und auf einmal kann sich Nikodemus nicht mehr ganz zurückhalten. Ich lese in Johannes 7, den Vers 50. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war. Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Er merkt, wie krass mittlerweile die Feindschaft ist. Er merkt, wie gefährlich die Situation mittlerweile ist, er hat immer noch Furcht vor seinen Kollegen, aber in diesem Moment kann er sich immerhin zu diesem kleinen diplomatischen Widerspruch durchringen. Er sagt nicht, lasst ihn in Ruhe, er sagt nicht, ich glaube, dass er der Herr ist. Er sagt aber immerhin, hey, hört ihn doch zumindest mal an. Es ist zaghaft, wie er reagiert. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage an uns, an dich, wie hättest du reagiert? Bist du in einem Umfeld, in dem Jesus abgelehnt wird, in dem Jesus nicht geliebt wird? Wenn ja, dann kannst du dich vielleicht ein bisschen reinversetzen. Dann erfordert es viel Mut, sich zu überwinden und für Jesus einzustehen. Und in diesem Moment blitzt zumindest ein Funken von diesem Mut in Nikodemus auf. Aber eben nur ein Funken. Er blitzt kurz auf und ist danach wieder weg. Ja, denn es wird schroff niedergeredet, Vers 52, sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach, siehe, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Also einfach so eine schnelle Erklärung von damals, nein, kann nicht sein, Schluss vom Tisch, wir wollen nichts von dem hören. Und so ging jeder in sein Haus. Punkt, Diskussion beendet. Nein, wir wollen nicht über diesen Jesus reden. Und Nikodemus ist wieder still. Es vergeht nochmal ein halbes Jahr, ziemlich genau ein halbes Jahr. Und schon sind wir an dem Tag, an den wir heute gedenken, an Karfreitag. Die Situation eskaliert noch mehr und dieses Mal wird Jesus eben ergriffen. Er wird vor den Hohen Rat gestellt. Mit ziemlicher Sicherheit war Nikodemus nicht vor Ort, denn er wurde dort zum Tode verurteilt. Nikodemus kann das Ganze nur untätig verfolgen, wie all seine Kollegen den Tod von diesem Mann fordern, von dem er doch weiß, dass er von Gott gekommen ist. Er weiß wahrscheinlich noch nicht alles über ihn, aber er weiß, dass er ein Mann Gottes ist und muss mit ansehen, wie er zu Tode gebracht wird, wie er ausgepeitscht wird, an ein Kreuz genagelt wird, dort einige Stunden hängt und mit einem Schrei den Kopf neigt und stirbt. Er muss es sehen. Aber das bewegt nun etwas in ihm. Das ist nun endlich das zu sehen. Dieser Mann ist nun gestorben. Das reicht ihm, um endlich zu handeln. Ich lese in Johannes 19, die Verse 38 bis 42. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe, und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Jesus ist verstorben. Und nun wird zuerst ein anderer Kollege von Nikodemus tätig, ein gewisser Josef von Arimathea. Er bittet bei Pilatus den Leichnam von Jesus. Er nimmt ihn, den geschundenen, toten Körper herab. Und dann kommt eben Nikodemus herzu. Und eben vor den Augen der Menschen, vor den Augen all dieser, vor denen er sich die ganze Zeit gefürchtet hat. Aber nun auch noch mit anzusehen, dass dieser Mann verscharrt wird wie ein Verbrecher, das wollte auch er nicht mit ansehen. Sie beerdigen ihn nach jüdischer Beerdigungssitte, deshalb diese Salbe und die Bänder, so machte man das, und legten ihn in ein Felsengrab. Es wurde eben nicht vergraben, sondern man musste sich vorstellen wie eine kleine Höhle, in der Nischen in den Wänden waren, und dort wurden die Leichname hineingelegt. Und so hilft er Jesus zu beerdigen und ihn damit vermeintlich die letzte Ehre zu erweisen. Auch Nikodemus wusste zu diesem Zeitpunkt bestimmt, wie die Jünger konnte er nicht erwarten, dass Jesus nun auferstehen würde. Bestimmt hatte er noch nicht alles verstanden zu diesem Zeitpunkt. Aber ich möchte Ihnen eine Sache zum Vorbild nehmen. die Tatsache, dass er realisieren und mit ansehen musste, jemand ist hier zu Unrecht gestorben und wir dürfen wissen, für uns gestorben. Das hat etwas in ihm bewirkt. Und wir denken heute daran, an diesen Tod von Jesus, der so geläufig geworden ist. Aber wir haben es nötig, uns auch daran zu erinnern, wow, jemand ist für mich gestorben. Und dann werden uns hoffentlich, wie auch Nikodemus, all diese Dinge, wie, was werden die Leute wohl sagen, immer kleiner. Denn es hat jemand ein sehr großes Opfer für mich gebracht, das größte. Dann werde ich doch wohl bitteschön bereit sein, die kleinen Opfer zu bringen, die dieses Leben von mir fordert. Und ich hoffe, dass diesen Gedanken sich jeder mitnimmt. Zuerst natürlich den Gedanke, ja, dass jeder für sich die Antwort geben kann, wie komme ich in den Himmel, indem ich an Jesus glaube. Dass jeder sagt, ja, daran will ich glauben. Und sich dann aber auch sagt, wenn er für mich gestorben ist, und dazu möchte ich noch einen Vers lesen und bin dann am Ende. Ich möchte es mit den Worten der Bibel sagen, aus 2. Korinther 5. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wenn er für uns gestorben ist, sind wir verpflichtet, für ihn zu leben. Und ich hoffe, dass wir uns das wirklich mitnehmen. Amen.